Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In der Podimo-App sind bereits jetzt alle 6 Folgen von Superhacker im Netz der Geheimdienste im Premium-Bereich der App verfügbar. Falls ihr nach den 2 Folgen kostenfrei weiterhören wollt, könnt ihr das ebenfalls in der Podimo-App im kostenlosen Bereich. Dafür müsst ihr euch nicht anmelden und auch keine Bezahldaten hinterlegen. Einfach App runterladen und jeden Mittwoch eine neue Folge hören. Wer aber sofort Zugriff auf alle Folgen, weitere exklusive Podcasts und viele Hörbücher möchte, kann sich mit einem kostenpflichtigen Abo Podimo Premium freischalten. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. West-Berlin 1986. Pengo, der junge Informatikstudent, sitzt in seinem Zimmer am Computer, starrt mit glänzenden Augen auf den schwarzen Monitor mit den grünen Buchstaben. Pengo hat es fast geschafft. Gleich wird sein digitaler Einbruch gelingen. Er ist drin. Was für ein Coup! Das wird seine Hackerkomplizen Hackbart und Urmel beeindrucken.
Ciment Français ist halt der große Zementkonzern.
Moment, ein Zementkonzern? Klingt nicht gerade beeindruckend. Aber Ciment Français beliefert die französische Regierung für den Bau von Staatsprojekten.
Raketensilos und Atomkraftwerke. Also so strategisch sehr, sehr wichtig.
Es ist die Zeit der atomaren Aufrüstung. West- und Ostmächte bringen sich in Position für einen eventuellen Krieg. Und über die Mengen an Zement, die eine Regierung bestellt, kann geschlussfolgert werden, in welchem Umfang aufgerüstet wird. Doch Pengo will keine Informationen abgraben. Er will nur seinen Freunden beweisen, was für ein guter Hacker er ist. Doch Pengo wird entdeckt und aus dem System ausgesperrt.
Die Franzosen waren so sauer auf uns.
Vor allem sind sie stinkwütend, weil sie den Hacker zwar gefunden haben, ihn aber nicht identifizieren konnten.
Da waren wir aber ganz gut drin. Wir waren da sehr unbesorgt.
Die Regierungen sind nicht auf Hackerangriffe vorbereitet. Das merkt auch Urmel, während er sich in amerikanische Militärnetzwerke hackt.
Gerade auch in den USA, das Denken, toll, ich habe hier alles sicher und Militär und überhaupt, ja. Und dann blickt man dahinter und dann siehst du, dass die nicht mal mit Wasser kochen. Dass es alles nur bla 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 ist zum Teil. Beispiel war die Pentagon-Datenbank.
Pengo und Hackbart sind beeindruckt. Urmel schafft es von seinem Firmenrechner in Hannover aus bis in die Datenbank des Pentagons, dem amerikanischen Sicherheitsministerium.
Ich will den ans Leder so ein bisschen. Ich will dahinter gucken, was die machen. Und das hat mich auch mit angetrieben. Natürlich ist ein Hacker jemand, der sich nicht stoppen lässt.
Doch in den USA bemerkt ein Wissenschaftler, dass sich jemand in seinem System herumtreibt.
Du wusstest alles, dass es nicht legal ist. Hat es aber auch nicht interessiert. Wir haben gesagt, sie müssen uns erstmal erwischen.
Und irgendwann nimmt der amerikanische Geheimdienst die Hacker ins Visier. Doch nicht nur der. Auch der aus Russland, der KGB, wird auf Pengo, Urmel und Hackbart aufmerksam.
Meine Vorstellung war, ich bin halt Hacker und will hacken. Und wenn die mich bezahlen wollen fürs Hacken, dann bin ich da gesprächsbereit.
3 junge Hacker finden sich plötzlich mitten in einer haarsträubenden Spionagestory wieder. Und zwischen den Fronten der größten Geheimdienste der Welt. Einer wird nicht überleben. Die beiden anderen erzählen uns ihre Geschichte. Ich bin Vreni Frost und das ist Superhacker im Netz der Geheimdienste. Folge 2: Eine astronomisch kleine Summe. 15 Jahre zuvor, 1971. Studierende kämpfen gegen die Polizei auf dem Campus ihrer Uni. Der Kalte Krieg ist in Asien gerade sehr heiß geworden. Um die von Russland unterstützten Nordvietnamesen zu bekämpfen, ist die USA seit ein paar Jahren aktiv in den Vietnamkrieg eingetreten. Studierende in ganz Amerika gehen dagegen auf die Straße. Clifford Stoll ist 21 Jahre alt. Ein schlaksiger Kerl mit wirren Haaren und wachen Augen. Auch er protestiert auf dem Campus einer Uni in seiner Heimat Buffalo, New York, gegen den Vietnamkrieg. Cliff erinnert sich später in einem TED-Talk genau daran.
Auf dem Campus gab es Ausschreitungen. Dort gab es Randale. Ich laufe über den Campus. Polizei kommt, schaut mich an und sagt, du bist ein Student. Er zieht eine Waffe. Boom. Und ein Tränengaskanister von der Größe einer Pepsi-Dose fliegt an meinem Kopf vorbei. Wusch. Ich bekomme einen Schwall Tränengas ab und ich kann nicht atmen.
Die Polizei will Cliff verhaften. Doch trotz des Angriffs mit Tränengas schafft er es abzuhauen. Ziellos rennt er über den Campus. Eine Tür. Cliff will Schutz suchen. Er findet sich im schmalen Glockenturm der Uni wieder. Also heißt es, weiterrennen. Einziger Weg, die Treppe rauf.
Cops chasen?
Der Polizist verfolgt mich. Verfolgt mich die erste, zweite, dritte Etage hoch. Der Eingang zum Glockenturm. Ich schlage die Tür hinter mir zu, klettere hoch. Komme an einem Ort vorbei, wo ich ein Pendel schwingen sehe und ich denke, ah genau, das Quadrat der Länge ist proportional zur Periodendauer.
Auch auf der Flucht ist Cliff im Kopf immer Wissenschaftler. Er rennt am Uhrwerk vorbei, sieht die Ziffern von innen, sodass die Zeiger rückwärts laufen.
Die Zeit läuft rückwärts. Ich denke an Lorentz-Kontraktionen und Einsteinsche Relativität. Ich klettere hoch und da gibt es eine Stelle ganz weit hinten, wo man diese Holzleiter hochklettert. Ich komme oben an und dort ist ein Gewölbe, eine Kuppel, so eine 3 Meter große Kuppel.
Cliff hat Glück. Der Polizist hat keine Lust, einen einzelnen Studenten über eine Holzleiter zu verfolgen. Er zieht sich zurück. Cliff sitzt allein auf dem Glockenturm und beobachtet, was auf dem Campus geschieht.
Ich schaue hinaus und sehe Polizisten auf Studentenköpfe einschlagen, Tränengas verschießen und sehe Studenten Steine werfen. Und ich frage mich, was mache ich hier? Warum bin ich hier?
Plötzlich fällt Cliff die Glocke auf, die neben ihm hängt. Und die Inschrift, die in die Glocke geprägt wurde.
All truth is one. In this light.
Alle Wahrheit ist eins. Mögen in diesem Licht Wissenschaft und Religion nach der stetigen Evolution der Menschheit streben. Es ist die Stimme des Lebens, die uns ruft, zu kommen und zu lernen.
From prejudice to tolerance. It is the voice of life, which calls us to come and learn.
Clifford Stahl, der Wissenschaftler, und Karl Koch, der Hacker, sind sich nicht unähnlich. Beide stehen politisch weit links. Beide scheuen nicht den Konflikt mit der Polizei. Beide erzählen gerne von ihren Abenteuern. Und beide suchen nach der Wahrheit in einer verworrenen Welt. Nur 15 Jahre später stehen sie auf komplett entgegengesetzten Seiten. 1986, Berkeley, ganz in der Nähe von San Francisco. Hier sitzt das Lawrence Berkeley Laboratory, kurz LBL. Bei klarem Himmel können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im LBL für das US-Energieministerium forschen, bis zur Golden Gate Bridge blicken. Cliff Stahl ist mit seiner Verlobten Martha gerade erst hergezogen. Die beiden sind verliebte Hippies. Sie passen perfekt nach San Francisco. Cliff fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er ist mittlerweile ein exzellenter Astronom. Am LBL hat er seinen Traumjob.
Ich arbeite am K10-Meter-Teleskop und daran, wie wir Optiken entwerfen.
Das Teleskop ist nicht sein einziger Aufgabenbereich. Cliff soll auch das Computernetzwerk des LBL überwachen. Gleich an einem seiner ersten Tage fällt ihm etwas auf. Zu dieser Zeit werden Computerverbindungen ja noch über die Telefonleitungen hergestellt. Und somit auch über die Telefonrechnung abgerechnet.
Und eines Tages gehe ich rein und sehe, dass auf meinem Konto 75 Cent fehlen.
Computerzeit ist 1986 sehr kostbar. Wer eine Stunde lang online ist, muss mit Kosten von $300 rechnen. Was machen da 75 Cent schon für einen Unterschied?
Ich denke nicht, dass das so sein sollte, weil Computer keine Fehler machen sollten. Also fange ich an, es mir anzusehen.
Jeder andere hätte die 75 Cent wahrscheinlich ignoriert. Doch Cliff ist jemand, der immer alles begreifen will. Um herauszufinden, woher der Fehlbetrag kommt, muss er verstehen, wie das Computersystem funktioniert, über das die Abrechnungen erstellt werden. Cliff, der Astronom, beginnt, sich mit Informatik zu beschäftigen. Er ahnt nicht, dass dies sein erster Schritt ist, zu einem der raffiniertesten Hackerjäger der USA zu werden. Und dass die er jagt, keine abgebrühten Spione, sondern junge Computernerds aus Deutschland sind.
Meine Kollegen sagten später, Cliff ist zwar kein guter Astronom, aber was für ein Computerhacker. Naja, die Computerleute sehen das genau umgekehrt.
Das schreibt Cliff in seinem Buch Kuckucksei, in dem er genau berichtet, wie er die deutschen Hacker von Amerika aus gejagt hat. Das Buch erscheint 1989. Genau in dem Jahr, in dem Hackbart tot auf einer Waldlichtung gefunden wird. Erst ein Jahr später, 1990, wird das World Wide Web erfunden. Das Internet, wie wir es heute kennen. Vorher wird der Begriff Internet von den wenigsten benutzt. Ein weltweites Netz gibt es 4 Jahre vorher, 1986, nicht. Nur einzelne Netzwerke, die lose miteinander verbunden sind. Ein Netzwerk, über das die amerikanische Regierung ihre Institutionen verknüpft, nennt sich das MILNET, das Military Network. Am MILNET hängen die Rechner vieler Militärstationen und die des Sicherheitsministeriums.
Gerade Militärrechner haben es mir ja angetan.
Urmel wählt sich also ins MILNET ein und versucht, in die Computer zu kommen. Dazu muss ein passender Benutzername und das dazugehörige Passwort eingegeben werden. Urmel errät schnell, dass viele Rechner des amerikanischen Außendienstes, genannt Field Service, mit einem sehr naheliegenden Passwort gesichert sind.
Nämlich Field, der Benutzernamen und Service als Passwort. Field Service, ja? So.
Urmel tippt den Benutzernamen Field und das Passwort Service. Und ist drin. Er gibt die Login-Daten an Hackbart und Pengo weiter. Und die drei Hacker sehen sich auf den Rechnern um.
Also, tut mir leid. Da sage ich nur, zurecht gehackt. Das musste dann einfach sein.
Doch etwas Interessantes finden die Hacker nicht. Urmel will tiefer ins MILNET rein. Auch Institutionen des amerikanischen Energieministeriums sind an das Netz angeschlossen. Und weil das LBL, wo Cliff Stoll angestellt ist, für das Energieministerium arbeitet, ist es auch Teil des MILNETs. Urmel erkennt, dass das LBL ein perfekter Bahnhof ist, um auf zahlreiche spannende Militärcomputer zu kommen. Er braucht nur das richtige Passwort.
Und das war dann Passwortraten, aber maschinengestützt.
Urmel hat ein Programm, das verschiedene Wörter aus einem englischen Wörterbuch durchprobiert.
So Baseball, die Klassiker, ja, und Football und also so Passwortsicherheit gab es ja damals noch nicht, ja. Natürlich haben wir Passworte geraten.
Joe Sventek heißt ein Benutzer, der Zugriff auf die Rechner des LBL hat. Sventek ist ein Wissenschaftsprofessor. Mit Hilfe seines Programms errät Urmel Sventeks Passwort und kommt damit auf die LBL-Rechner.
Da saß jemand vor einem Computerterminal, seine Finger spielten auf der Tastatur und er meldete sich bei unserem Labor an.
Doch um vom LBL aus auf die Militärrechner zu kommen, muss Urmel zum privilegierten Nutzer werden. Der Account von Sventek reicht da nicht.
Der privilegierte Benutzer ist allmächtig. Was wäre, wenn ein Hacker privilegiert würde?
Um das zu schaffen, muss Urmel mehr können als Passwörter erraten. Er findet einen Weg. Und weiß nicht, dass Cliff Stoll ihm auf die Schliche kommt. Nachdem er in der Telefonrechnung den Fehlbetrag von 75 Cent entdeckt, beschließt der Astronom, der Sache auf den Grund zu gehen. Er will vorgehen, wie er es gelernt hat. Als würde er mit einem Teleskop ins Weltall schauen.
Die meisten Sterne sind langweilig. Fortschritte macht man durch das Studium der seltsamen Gesellen, der Quasare, Pulsare, der schwarzen Löcher, die nicht in die Modelle zu passen scheinen.
Cliff geht eine Userliste durch. Wer hat sich in den letzten Wochen im System angemeldet? Wer passt nicht ins Modell? Er findet einen User mit dem Namen Hunter. Und der hat Kosten verursacht, die nicht zugeordnet werden können. Die 75 Cent. Cliff findet heraus, der Account Hunter ist ein Super-User. Und er wurde von Joe Sventek angelegt. Sventek? Der Uni-Professor? Cliff versucht, ihn zu erreichen. Doch Sventek ist im Urlaub. Er kann gar nicht online gewesen sein.
Es hatte sich jemand in unser Labor hineingewählt und Sventeks Konto benutzt.
Als Sventek hat der Hacker sich einen neuen Account angelegt. Hunter. Aber wie konnte Hunter zum Superuser werden? Jetzt wird es kompliziert für Cliff. Der Computer protokolliert nicht, was einzelne User genau machen. Um herauszufinden, was Hunter tut, muss Cliff live aufzeichnen, was auf der Telefonleitung passiert, über die sich der Hacker einwählt. Willkommen in der Online-Steinzeit. An die Leitung muss ein Drucker angeschlossen werden, der live die Daten und Befehle ausdruckt, die gesendet werden. Ob der Hacker online ist, während die Drucker rattern, ist reine Glückssache. Okay, eine Leitung, ein Drucker. Auf dem Ausdruck sucht man nach Hunter. Schaut, ob er online ist. Und falls ja, was hat er getippt und wie konnte er zum Superuser werden? Ganz einfach. Es gibt nur ein Problem. Das LBL hat mehr als nur eine Leitung. Es hat 50. Was tut also Cliff? Er rennt nach Feierabend durch das Institut und schnappt sich jeden Drucker, den er kriegen kann. 50 Nadeldrucker an 50 Leitungen. Und am nächsten Morgen 25 Meter Papier, auf dem protokolliert steht, was auf den Leitungen passiert ist. Cliff braucht viele Stunden, um alles zu lesen. Doch schließlich findet er, was er gesucht hat. Cliff hatte Glück. Hunter war online. Der Drucker hat seine Aktivitäten aufgezeichnet. Und vor allem protokolliert, wie sich Hunter zum Superuser macht. Er benutzt dafür eine Sicherheitslücke in einem Mail-Programm.
Der GNU Emacs Editor. Damit kann man Dateien vom eigenen Verzeichnis aus überall hinschicken.
Mit dem Computerprogramm GNU Emacs schickt man Nachrichten und Dateien an andere User. Aber mit dem Programm kann man Dateien auch an den Systemspeicher schicken.
Der Hacker wusste das, wir nicht. GNU war das Loch in der Systemsicherheit.
Über den Account von Svantec ist der Hacker auf den Rechner von LBL gekommen. Dort legt er den Account Hunter an. Über ein Sicherheitsloch im Mail-Programm schreibt er als Hunter an das Systemprogramm: Mach mich zum Superuser. Das Programm hört auf den Befehl. Und als Superuser kann der Hacker nicht nur alle Dateien des LBL lesen und verändern, sondern er kommt auch auf Schnittstellen, die ihn auf die Militärcomputer führen. Cliff Stahl ist stolz, dieses erste Rätsel gelöst zu haben. Zwar weiß er nicht, wer der Hacker ist oder woher er kommt, aber er weiß jetzt, wie der Hack funktioniert. Allerdings, gelobt wird Cliff nicht. Die Kollegen sind sauer, dass er ihnen die Drucker geklaut hat. Und seine Verlobte Martha zeigt sich unbeeindruckt, als Cliff ihr erzählt, dass er einem Hacker auf der Spur ist, der über sein Institut in Militärcomputer einbricht. Als belesene Hippiefrau, die dem Militär aber auch mal so gar nichts abgewinnen kann, sagt sie:
Na und? Schon immer hat jemand die Information kontrolliert. Und immer haben andere versucht, sie zu stehlen. Lies Machiavelli.
Machiavelli. Der hat im 16. Jahrhundert festgestellt, dass die Mächtigen zur Erhaltung ihrer Macht jedes Mittel anwenden, unabhängig von Recht und Moral. Ein Thema, für das sich weit weg in Deutschland auch Karl Koch interessiert. Wer sind die Mächtigen? Wer lenkt die Welt in einer Zeit, wo die Großmächte sich feindlich gegenüberstehen? Karl Koch meint es zu wissen. Wenn er sich unter dem Namen Hackbart ins Netz begibt, dann ist es für Karl, als würde er abtauchen. Raus aus der Realität, in eine Welt, in der er nicht Karl, sondern Hackbart ist. Der Held aus seinem Lieblingsbuch, Illuminatus.
Er fuhr halt vollkommen auf dieses Buch und diese Geschichte ab. Das hat er auch auf den Hackertreffen erzählt. Und da habe ich gesagt, okay, ja gut, wenn man eine zu viel raucht, dann kann man das durchaus klasse finden.
Wenn es bei Karl nur beim Rauchen bleiben würde. Das Geld, das er von seinem Vater geerbt hat, neigt sich dramatisch dem Ende entgegen, weil Karl es für harte Drogen ausgibt. Karl ist längst kokainsüchtig. Und während seine Synapsen permanent auf Hochtouren laufen, fällt es ihm immer schwerer, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden.
Er wurde zum Teil auch gar nicht Karl genannt oder Karl angesprochen in den Kreisen, sondern es war halt Hackbart.
Während Pengo und Urmel hacken, verliert sich Karl immer weiter in seiner Drogensucht und besteht darauf, Hackbart genannt zu werden.
Er war sich schon bewusst darüber, dass die Realität, in der er lebt, nicht die Realität ist, die die anderen alle so wahrnehmen. Und das dachte er, aber für ihn war das halt so, dass seine Realität die richtige war und die anderen alle nur eben nicht so erleuchtet sind wie er.
Im Roman Illuminatus entschlüsselt Hackbart Selin von seinem goldenen U-Boot aus eine große Weltverschwörung. Er versteht, dass die Welt von einem Geheimbund kontrolliert wird, den Illuminaten. Das ist im Buch selbst satirisch gemeint, als Parodie auf Verschwörungstheorien. Doch Karl nimmt alles, was in dem Roman steht, sehr ernst. Er hat immer mehr den Eindruck, die Illuminaten gibt es wirklich. Und er ist Hagbard, der auserwählt ist, gegen sie zu kämpfen.
Er fühlte sich halt durch die Literaturbeschreibung des Helden in seinem goldenen Unterseeboot und gegen die Mächte, die die Welt beherrschen, die Gruppe der Illuminaten und so, fühlte er sich wohl in der Rolle dieses Anti-Helden eigentlich, der gegen die Weltherrschaft einer elitären Clique vorgeht.
Er hat das ja 100% gelebt. Also er war ja felsenfest davon überzeugt. Ich hatte immer das Gefühl, dass, wenn er das nicht gerade sagt, dass er das aber denkt, dass er Hagbard Selina ist.
Das entsprach auch seiner Weltanschauung. Ich bin Anti, ich bin links auch, ich bin alternativ und ich will was tun gegen die Eliten dieser Welt. Und ich glaube, er hat das auch geglaubt, dass die Welt so gestrickt ist. Das ist ja eigentlich ein klassisches Verhalten von jemandem, der weg will, also im Kopf zumindest weg will von dem, was ihn wirklich bedrückt.
Aufgewachsen in einem autoritären Elternhaus, der frühe Tod der Mutter, der kurze Reichtum nach dem Tod des Vaters. Karl ist ein junger Mann mit überbordenden Gefühlen, in dem vieles unverarbeitet ist. Die fiktive Romanwelt mit ihren klar erkennbaren Verschwörungen ist einfacher zu greifen als die chaotische Realität. Doch um gedanklich in dieser alternativen Welt bleiben zu können, braucht Karl immer mehr Drogen.
Also Pedro war derjenige, der mich über den Zustand von Karl so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat, weil Pedro Karl immer noch mit Drogen versorgt hat. So, und Pedro meinte irgendwann, der ist durchgeknallt.
Pedro heißt eigentlich Peter Karl. Und er dealt in der Hacker-Szene mit Drogen. Pedro ist Anfang 20 und hat schon einige Jahre in einem Spielcasino gearbeitet. Als Croupier hat er Roulette-Tische gedreht und Karten ausgegeben. Vor allem aber gelernt, Menschen zu lesen. Pedro ist ein Kontakter, der stets entspannt auftritt und vermittelt, ich habe alles im Griff.
Pedro hat sich ja super gut verkauft, er war ja der Obercoolste von allen.
Nur selten hat Pedro keinen Joint zwischen den Lippen. Er kifft fast immer und überall. So, als könnte er nicht dafür bestraft werden.
Pedro war so leicht gestrickt nach dem Motto, der hat ja schon mal im Gefängnis gesessen und oder hatte schon genug mal Ärger gehabt mit dem Staat.
Peu à peu wandert Hagbards Geld für Drogen in Pedros Taschen und wird langsam knapp.
Pedro hat ja selber mitgekifft und Koks genommen, brauchte auch immer Geld, war auch immer klamm. Und das war, ja, nach dem Motto, wir machen mal eine Geschäftsidee in die Welt, ja. So ist es eigentlich so ganz einfach, ich habe eine Geschäftsidee. Statt irgendwie in die nächste Bank zu gehen und Automaten zu plündern, gucken wir, ob die Russen Kohle haben.
Es gibt Leute, die zahlen viel Geld für Informationen aus den Militärnetzen, in die die drei Hacker eindringen. Pedro kennt einen Kontaktmann in Berlin, über den er einen Draht zum KGB, dem russischen Geheimdienst, aufbauen kann.
Pedro war der Einzige, der die Connection zum KGB aufrechterhalten hat, ne? Nach Ost-Berlin immer rüber ist.
Er ist dann losgetrabt, hat irgendwie den Kontakt in die Botschaft gemacht.
Und beim nächsten Mal sollen die Hacker mitkommen. Zum KGB.
Meine Vorstellung war, ich bin halt Hacker und will hacken. Und wenn die mich bezahlen wollen fürs Hacken, dann bin ich da gesprächsbereit.
In den USA hat Cliff Stoll ein System entwickelt, mit dem er auf Hackerjagd geht. Allerdings eins, das nicht sehr gut für seinen Kopf ist. Während die Hacker in Deutschland damit liebäugeln, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten, steht Cliff noch vor dem Rätsel, wer ist der Hacker und von wo kommt er? Cliff hat sich geschworen, er wird es herausfinden. Zusammen mit einem technikversierten Kollegen hat Cliff ein automatisches Wählsystem an den Zentralcomputer angeschlossen und ein Programm installiert, das permanent nach Sventek sucht. Sobald sich Sventek einloggt, ruft das automatische Wählsystem Cliffs Telefonnummer an. Ein Alarm, wenn der Hacker online ist. Handys gibt es noch nicht. Also klingelt in Cliffs Wohnung das Festnetztelefon. Was es allerdings schon gibt, Pager, die per Funk aktiviert werden. So einen trägt Cliff immer bei sich. Sobald sich der Hacker einloggt, macht Cliffs Pager und Cliff rennt zum Computer. Cliffs Verlobte Martha ist genervt, denn es piept ständig. Ständig stürmt Cliff los, springt auf sein Fahrrad und radelt zum LBL, um seinen Hacker zu beobachten. Selbst nachts. Cliff begreift, Das kann so nicht weitergehen. Die Lösung? Er verlässt einfach das Labor nicht mehr und übernachtet auch dort.
Ich musste nur in meinem Büro zwischen zwei Terminals kampieren. Ein Terminal zum Arbeiten und ein anderes zur Beobachtung des Systems.
Immer wenn sich der Hacker nachts einloggt, fährt Cliff aus dem Schlaf hoch.
Wenn der Hacker auftauchte, piepste mein Terminal und es war Zeit, sich die Stirn am Schreibtisch anzuschlagen.
Jedes Mal sieht er dabei zu, wie sich der Hacker als Sventec einloggt, sich einen neuen Account anlegt, über die Lücke im Mail-Programm zum allmächtigen Super-User wird, der dann in Militärcomputer eindringt und dort in Dateien herumstochert. Jedes Mal hofft Cliff, dass er den Hacker zurückverfolgen kann. Doch das gelingt nie.
Also Rückverfolgung in Amerika war auch in den 80ern schon nur eine Sache von Minuten. Aber wir wussten, wie die Technik in Deutschland ist. Das dauert dann halt Stunden. Insofern haben wir gesagt, so what, ja? Also eine Stunde haben wir immer. Insofern haben wir uns da schon auf der sicheren Seite gefühlt.
Weil in Deutschland noch eine Technik aus den 50er Jahren verwendet wird, lässt sich der Hacker außerhalb der USA nicht so ohne weiteres zurückverfolgen. Da die Spur immer schon in den USA endet, kommt Cliff gar nicht auf die Idee, dass der Hacker von außerhalb kommen könnte. Er beschließt, dass die Profis übernehmen müssen. Cliff ruft das FBI an, den Inlandsgeheimdienst. Dort sagt man ihm:
Sehen Sie mal, Cliff, jeden Monat kriegen wir ein halbes Dutzend Anrufe, wo jemand sagt, Hilfe, jemand bricht in meinen Computer ein. 95% davon haben keine Aufzeichnungen, keine Buchungsprotokolle und keine Abrechnungsdaten. Moment mal, antworte ich. Ich habe Aufzeichnungen und Buchungsprotokolle. Zum Teufel, ich habe jeden Anschlag, den dieser Kerl getippt hat. Doch die Antwort: Das reicht nicht. Der Schaden muss hoch genug sein, um unseren Einsatz zu rechtfertigen. Wie viel haben Sie verloren? 75 Cent. Das Gespräch ist beendet.
Das FBI wird ihm nicht helfen. Also muss Cliff weiterhin so vorgehen, wie er es am besten kann. Wissenschaftlich. Um herauszufinden, wie weit der Hacker entfernt ist, kann er ein Prinzip aus der Physik anwenden.
Wenn man über eine Schlucht schreit, dann erkennt man über das Echo, welche Entfernung der Schall zurückgelegt hat.
Ein ähnliches Prinzip macht sich Cliff zunutze. Wenn der Hacker Daten anfordert, dann brauchen sie eine gewisse Zeit, um bei ihm anzukommen. Das Programm auf dem Computer des Hackers gibt dann ein Signal, dass die Daten angekommen sind. Cliff muss stoppen, wie lange das Signal von einem Computer zum anderen braucht.
3¼ Sekunden.
Signale in Netzwerken bewegen sich etwa mit Lichtgeschwindigkeit. Cliff rechnet.
Das hieß, dass der Hacker 279.000 Meilen weit weg war. Nach den grundlegenden Begriffen der Physik wohnt er auf dem Mond.
Cliff ist ratlos. Wie kann das sein? Aber immerhin weiß er, der Hacker ist garantiert nicht in den USA. Und wenn er auf dem Mond lebt, dann ist nicht das FBI, sondern der Auslandsgeheimdienst, die CIA, zuständig. Ein weiterer Anruf. Nachdem Cliff ihm alles erzählt hat, reagiert der Agent am anderen Ende so:
Scheiße!
Cliff soll sich bald mit dem Agenten treffen. Als er Martha davon erzählt, reagiert die wenig begeistert. Sie sagt:
Es fing damit an, aus Zeitvertreib einen Spaßvogel aus der Nachbarschaft zu jagen. Und jetzt redest du mit diesen Leuten vom Militär, die keinen Humor haben und deren Handwerk der Tod ist. Cliff, die sind nicht deine Kragenweite.
Er, der linkspolitische Wissenschaftler, der schon von der Polizei über den Unicampus gejagt worden ist, findet sich plötzlich Arm in Arm mit der Militärpolizei wieder. Wie ist er da nur reingeraten? Während Cliff Stoll sich das fragt, ahnt er nicht, dass auch die Leute, die er sucht, Kontakt zum Geheimdienst aufgenommen haben. Zudem auf der anderen Seite. Urmel, Penge und Hackbart haben beschlossen, dass Pedro sie dem Kontaktmann vom KGB vorstellen soll.
Die Verbindung, die dann später mit dem KGB kam, da wurde erst klar, auf welcher Ebene man sich damit bewegen kann.
Ja, das weiß auch die CIA. Dumm, wenn sie einen ins Visier nimmt. Und noch dümmer, wenn man das gar nicht merkt, während man beginnt, mit ihren Feinden Geschäfte zu machen.
Dieser Übergang von es ist Abenteuer und es macht Spaß, da konnte sich keiner freimachen, dass das natürlich Nervenkitzel war. Und sich bewusst darüber zu sein, dass ich hier was mache und wenn ich erwischt werde, gehe ich garantiert ins Gefängnis. Das mag, glaube ich, also so ist es für mich, jeder bei sich mit sich selbst ausgemacht haben. Wir haben aber nicht drüber geredet.
Aus dem Spiel wird ernst. Hackbart, Urmel und Pengo hacken bald im Auftrag Russlands. Und dann ist nicht nur ein idealistischer Wissenschaftler hinter ihnen her, sondern Agenten, die es gar nicht mögen, wenn man sich mit ihren Feinden verbündet. Superhacker im Netz der Geheimdienste ist eine Produktion der Wake Word Studios im Auftrag von Podimo. Hostin Vreni Frost. Autor Christoph Mathieu. Interviews und Regie Lukas Hoffmann. Recherche Benjamin Braun. Redaktion Anna Müller-Leile. Sounddesign Fabian Scheffler. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge, Bianca Dumschat und Sarah Döbel. Executive Producer Podimo Juliane Rinne. Producer WakeWord Annabel Rühlemann. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgäste Hans Hübner alias Pengo, Markus Hess alias Urmel. Voice-over Clifford Stoll, Patrick Stamme. Ein großer Dank geht an die beiden Interviewpartner Hans Hübner und Markus Hess, die für diese Produktion ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Alle Zitate von Clifford Stoll sind seinem Buch Kuckucksei entnommen, erschienen im Fischer Verlag 1990. Du möchtest jetzt schon wissen, wie es weitergeht? Dann jetzt Podimo Premium aktivieren und alle 6 Folgen am Stück hören. Podimo ist eine Podcast-App mit exklusiven Podcasts und einer großen Auswahl an Hörbüchern. Wenn du kostenfrei weiterhören möchtest, lade dir die Podimo-App runter und höre nicht alles am Stück, sondern jede Woche eine neue Folge Superhacker im Netz der Geheimdienste. Im kostenlosen Bereich der App ist keine Anmeldung nötig und es fallen keine Kosten an. Alle Infos stehen auch nochmal in den Shownotes.